Sie hören jetzt einen Mitschnitt aus der Reihe Out Loud, der Lesebühne vom Bremer Literaturkontor. Zu Gast war die Autorin Nora Hespers. Sie hat aus ihrem Buch Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich, erschienen 2021 bei Suhrkamp Nova, gelesen und mit der Moderatorin Katharina Mild über den langen Atem der Geschichte gesprochen und was wir noch heute aus ihr lernen können. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet im Kulturzentrum Lagerhaus in Bremen.
Herzlich willkommen zu Out Loud. Ich bin Katharina Mild. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und vor allem freue ich mich natürlich, dass Nora Hespers heute Abend da ist. Herzlich willkommen, Nora.
Dankeschön.
Nora, ich stelle dich mal kurz vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Könnte ja sein, dass da ein paar Leute sitzen, die noch nicht so viel mit dir zu tun hatten bisher. Nora Hespers ist Journalistin, Social-Media-Redakteurin, sie ist Podcasterin und seit diesem Jahr ist sie auch Buchautorin. Sie beschäftigt sich besonders gerne mit Sport.
Ja.
Kann man so sagen, ne? Hast angefangen bei der Sportschau. Auch Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs ist schon lange auf deiner Beschäftigungsliste, Arbeitgeberliste, wie auch immer.
Und, ein redaktionelles Zuhause würde ich es nennen.
Ein Wohnzimmer. Redaktionelles Wohnzimmer.
Ja, für dich, definitiv.
Ne? Genau, Sport ist aber nicht das Einzige, was du machst oder was dich beschäftigt in deinem Leben, sondern du bist als Reporterin oder als Autorin auch noch in vielen anderen Bereichen thematisch unterwegs, ne? Also du hast auch verschiedene Podcasts, die auch sehr unterschiedlich sind. Mhm. Einmal Mensch, Frau Nora.
Ja.
Ein Podcast mit einer Philosophin zusammen, ne? Wo ihr über so Alltags... Mensch, Frau Nora ist der Interview-Podcast, oder?
Genau, das ist mein Interview-Podcast, wo ich Frauen vor allen Dingen interviewe, die eine bestimmte Expertise haben, weil das so selten vorkommt und weil ich im KollegInnenkreis immer wieder gehört habe, ja, wir finden da keine Frau zu. Und ich finde total viele Expertinnen und denen gebe ich dann einfach eine Bühne und unterhalte mich mit denen, damit die irgendwo stattfinden und dann vielleicht auch gefunden werden von anderen Redaktionen. Das ist sozusagen eine kleine Service-Dienstleistung.
Ja, sehr gut. Und der Philosophie-Podcast heißt Was denkst du denn?
Genau.
Richtig.
Weil uns das interessiert, was die jeweils andere denkt und manchmal auch, was unsere Hörerinnen und Hörer denken.
Und 2015 hast du deinen allerersten Podcast gestartet und der hat auch am meisten mit diesem Buch hier zu tun, durch das du ja dieses Jahr eben auch zur Buchautorin geworden bist, nämlich der Podcast Die Anachronistin.
Genau.
Ja, war das auch so ein bisschen, also kann man sagen, das Buch ist irgendwie aus diesem Podcast heraus entstanden?
Ja und nein, also ich wollte immer ein Buch geschrieben haben. Ja, also so mit 18 war ich immer schon so, dass ich dachte, irgendwann muss mal jemand die Geschichte von meinem Opa aufschreiben. Und jemand war irgendwie ganz klar, dass ich das irgendwie sein werden würde. Aber ich hatte halt zum einen keine Zeit und zum zweiten muss man ja sehr viel recherchieren, wenn man solche Bücher schreiben möchte. Und zu dem Zeitpunkt, als mich dann die Geschichte wirklich so gekriegt hat, dass ich dachte, die muss jetzt veröffentlicht werden, war ich aber noch nicht so weit mit meiner Recherche, dass ich hätte ein Buch schreiben können. Und dann habe ich gedacht, komm, dann mach mal was, was du als Journalistin eigentlich nie machen würdest. Nimm die Leute mit auf deine Recherchereise. Also fang an zu schreiben, ne? Schreib das auf, was du schon weißt und was du noch nicht weißt, das erfährst du mit deinen Hörerinnen und Hörern dann eben gemeinsam. Das heißt, wir gehen den Weg, die Entdeckungsreise gemeinsam und das hat auch am Anfang ganz gut geklappt.
Später nicht mehr, oder?
Ja, später tatsächlich nicht mehr, weil, und das merkt man auch im Buch so ein bisschen, die Gegenwart so wild geworden ist, würde ich sagen.
Die hat dich eingeholt quasi.
Ja, die hat auch sehr viel Aufmerksamkeit gefordert, ne? Also wir haben eben diesen Rechtsruck hier auch gespürt und um das aufzunehmen und wahrzunehmen, musst du in der Gegenwart sein. Und ich finde es total schwierig, den Spagat zu schaffen, aus, ne, sozusagen die Recherche der Vergangenheit zu machen, wenn in der Gegenwart schon die ganze Zeit die Alarmglocken läuten und du das Gefühl hast, du kannst nichts verpassen.
Das ist ja auch tatsächlich in deinem Buch so, dass es alles irgendwie miteinander verwoben ist. Also einerseits erzählst du die Geschichte von deinem Großvater, dem Widerstandskämpfer. Du erzählst, was er gemacht hat damals in dieser Zeit. Du erzählst aber auch eben von deiner Recherchereise. Und du erzählst von Dingen, die heute passieren und wie das alles auch miteinander, also wo Verbindungspunkte sind, wo Verknüpfungen sind. Und dann gibt's noch eine Geschichte eigentlich in dem Buch. Also es ist ein Buch wirklich mit ganz, ganz vielen Geschichten drin. Und eine Geschichte, die mich auch sehr fasziniert hat und sehr bewegt hat, ist die Geschichte von dir und deinem Vater eigentlich. Also du bist auch mit einem abwesenden Vater aufgewachsen, kann man so sagen. Oder zumindest, auch wenn er nicht immer abwesend war, war er auch ja, nicht immer anwesend.
Er hat das Vaterbild halt nicht so richtig erfüllt, das man so gängigerweise hat.
Ja, genau. Ihr hattet ja lange auch gar keinen Kontakt und davon handelt dieses Buch auch, wie ihr dann wieder miteinander Kontakt aufnehmt und gemeinsam ja auch letztlich daran arbeitet, dass die Erinnerung an deinen Opa aufrechtzuerhalten und also weiterzutragen, die Geschichte, ne?
Ja, auch weiterzutragen in eine Zeit, die er nicht mehr bedienen kann. Also das hat er schon festgestellt relativ früh, dass ich Medien bedienen kann, auf die er keinen Zugriff hat, ne? Und dass er so, dass sozusagen so das Publikum erweitert wird und auch so das digitale Erbe sozusagen vorbereitet wird. Und mal davon abgesehen, hat ihm das eh sehr viel Spaß gemacht. Er hat einfach immer sehr gerne über diese Zeit erzählt, weil er die mit allen Traumata, die damit zusammenhängen, aber eben als Kind erlebt hat. Und da stecken einfach unglaublich viele Abenteuergeschichten drin.
Aber so richtig viel Abstand hast du wahrscheinlich dazu auch nicht gekriegt, oder? Also das ist, einerseits bist du die Reporterin, die journalistisch interessiert an dieser Geschichte gräbt, aber du bist ja auch total persönlich betroffen irgendwie, oder? Konntest du das trennen?
Ja und nein. Also ich habe natürlich über die 15 Jahre, die ich keinen Kontakt zu meinem Vater hatte, eine Distanz zu meinem Vater aufgebaut. Und die habe ich auch gebraucht tatsächlich, damit ich nicht vereinnahmt werde, so, weil die Tendenz hat mein Vater bis an sein Lebensende gehabt, dass er Menschen für sich vereinnahmt. Und da musste man sich so ein bisschen abgrenzen immer noch. Aber ich glaube, dass das auch nur dazu geführt hat, dass ich so ein bisschen zumindest eine Metaebene einnehmen kann und auch auf unsere Geschichte so ein bisschen von außen drauf gucken kann. Und natürlich trifft mich das aber ja trotzdem. Nur wenn ich diesen Schritt zurück nicht gemacht hätte, hätte ich auch nicht den Weg wieder auf ihn zumachen können, glaube ich.
Mhm. Wer schon mal bei Out Loud war, der weiß, dass hier auch das Publikum ein bisschen mit einbezogen wird, aber nicht auf so ganz klassische Art und Weise, sondern auch auf eine neumodisch-technische Art und Weise. Und ich würde gerne nämlich auch von euch im Publikum gerne mal wissen, wisst ihr eigentlich, was eure Vorfahren im Nationalsozialismus gemacht haben? Da kann man jetzt sagen, ja, nein oder, da kommen, aber da müssen wir noch ein Ja dazu zählen. Ja. Ist ja spannend. Also ich kann
und noch teilweise von mir. Ich habe jetzt nicht auf meinem Handy rumgetippt, ausnahmsweise. Das mache ich sonst immer sehr häufig und viel.
Also das finde ich erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch vielleicht so ein bisschen das Publikum, was heute Abend hier ist. Und du hast gerade eben reingerufen, dass du auch ja nur grob teilweise, also man hätte ja jetzt gedacht, mein Gott, Nora Hespers schreibt so ein Buch, die weiß ja ganz genau.
Das Ding ist ja, man hat ja so zwei Großväter in aller Regel, selbst wenn man sie nicht kennt. Und ich weiß, was die eine Seite gemacht hat, aber ich weiß nicht genau, was die andere Seite gemacht hat, weil die halt 31 geboren und 29 geboren. Die waren halt recht jung, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich total hoch, dass die in der HJ waren oder im Bund Deutscher Mädel und so. Und da wird aber überhaupt nicht gerne drüber gesprochen. Und trotzdem merke ich zum Beispiel an dieser Geschichte auch, dass so Sachen aus der NS-Erziehung es auch bis zu mir geschafft haben, ne? Also dass das nie aufgearbeitet worden ist in dieser Generation und dass die Sachen weitergetragen haben. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, stellt man plötzlich fest, die Sprüche kenne ich oder das habe ich schon mal gehört. Und dann merkt man erst, dass es eine nationalsozialistische Erziehung, die da durchgedrungen ist durch die Generation.
Ja, das ist ja auch, also vieles ist wirklich einfach nicht bekannt, ne? Also auch, man liest da immer wieder drüber, auch wenn es jetzt allein um Kindererziehung geht oder solche Dinge, dann ist man da dann immer mal mit konfrontiert, dass man sagt, oh, das kommt eigentlich daher.
Ja.
Ja, man weiß es gar nicht. Und tatsächlich von der väterlichen Seite, also dieser Opa ist ja von der väterlichen Seite, wo du es ja jetzt schon ein bisschen genauer weißt, was da passiert ist. Aber lange Zeit war dir das auch gar nicht so präsent, oder?
Ne, ich weiß es eigentlich schon immer, was er gemacht hat, so grob, ne? Aber wie wichtig das ist und dass das auch Einfluss auf mich heute hat, das habe ich ganz lange gar nicht verstanden, weil ich das nicht mit mir zusammenbringen konnte. Also allein schon bei meinem Vater, 1931 geboren, ne? Ist das so, der hat immer Sachen erzählt, aber wenn du ein Kind der 80er bist, dann kannst du das gar nicht verstehen, weil es hat halt nichts mit, also wenn du ein Kind der 80er bist und in Westdeutschland groß geworden ist, das muss man tatsächlich dazu sagen, ne? Aber dann kannst du das einfach nicht verstehen, weil das ist ganz weit weg von dir, so. Und da hast du verstehst nicht, dass das eine Verbindung zu dir hat. Welche soll das denn sein? Ja? Ich steige morgens in den Schulbus und fahre halt zur Schule und komme dann nach Hause. Und in den 90ern war dann irgendwann Irakkrieg-Thema, aber das war ja auch ganz weit weg.
Aber es gab dann einen Punkt, und das ist jetzt die erste Stelle, die du uns vorlesen wirst, wo sich das dann geändert hat.
Ja, und es ist tatsächlich ausgerechnet in der Redaktion passiert, an einem Ort, an dem ich niemals damit gerechnet hätte, dass das passiert, und zwar im Herbst 2012. Und das Kapitel heißt Klopf, Klopf, jemand zu Hause? Wir haben da was gemeinsam, sagt mein Kollege Matthias. Er steht in der geöffneten Bürotür, als ich den Gang entlang zu meinem Dienst stürmen will. Es ist Oktober, ich bin, wie so oft, mit dem Fahrrad zum Sender gefahren und auch wie so oft ein bisschen zu spät. Meine Spätschicht beginnt eigentlich um 13 Uhr und jetzt ist es schon 5 nach. Aber als Matthias mich mit diesen Worten auf dem Flur abfängt, muss ich einfach stehen bleiben. Denn ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, was wir gemeinsam haben sollten. Seit knapp 3 Jahren sitzen mein Kollege Matthias von Hellfeld und ich in einer Redaktion. Oft Rücken an Rücken. Er an der Viererinsel für die SendungsplanerInnen, ich an der Viererinsel für die Online-RedakteurInnen. Er promovierter Historiker und Mitte 50, ich diplomierte Sportjournalistin und Mitte 30. Ich habe über deinen Großvater promoviert. Bitte was? Ich habe diese Information noch nicht ganz verdaut, der erzählt Matthias auch schon weiter. Und ich habe heute Abend eine Sendung über Erinnerungskultur geplant. Darin wollte ich auch über deinen Großvater sprechen. Ich wusste ja gar nicht, dass du heute Dienst hast. Aber wo du schon mal da bist, hättest du nicht Lust, mein Gast zu sein? Um das mal langsam abzuarbeiten. Mein Nachname lautet Hespers. Der Nachname meines Großvaters lautet ebenfalls Hespers. Matthias' Promotion liegt schon einige Zeit zurück und wir arbeiten seit fast 3 Jahren zusammen. Warum hat er mir vorher nie davon erzählt? Seine Antwort klingt banal. Ich wusste nicht, dass du eine direkte Nachfahrin bist. Die zweite Überraschung für mich ist, dass überhaupt jemand außerhalb meiner Familie oder des Dunstkreises meines Vaters Theo Hespers kennt. Und dann auch noch im Rahmen einer Promotion zu ihm geforscht hat. Ich selbst kenne ja nur die Geschichten meines Vaters. Und mein Vater ist das, was man durchaus einen Angeber und Wichtigtuer nennen kann. Ja, das darf ich über ihn sagen. Er würde das lachend bestätigen und sich über sich selbst amüsieren. Jetzt soll ich also Gast sein in der Sendung, die Matthias für den Abend geplant hat. Und davon erzählen, wie die Familie mit der Erinnerung an meinen Großvater umgeht. Natürlich fühle ich mich geehrt, darüber sprechen zu dürfen. Aber im Prinzip weiß ich gar nichts. Also gut, ein bisschen was weiß ich. Aber an die meisten Erzählungen meines Vaters erinnere ich mich null. Und das letzte Mal, dass ich mit meinem Vater über die Zeit gesprochen habe, ist ewig her. Es ist überhaupt ewig her, seit ich das letzte Mal mit meinem Vater gesprochen habe. 15 Jahre, um genau zu sein. Und eigentlich habe ich im Oktober 2012 mit dem Thema bereits abgeschlossen. Im Prinzip ist mein Vater zu diesem Zeitpunkt für mich nicht mehr existent. Bis zur Sendung sind es noch 5 Stunden. 5 Stunden, in denen ich einige Online-Artikel zu schreiben habe. Als ich an meinen Schreibtisch komme, fehlen mir bereits 30 Minuten, weil ich die quatschend mit Matthias auf dem Gang verbracht habe. Zwischen den Artikeln, die ich für die Website schreiben soll, versuche ich mir wenigstens ein paar Eckdaten in den Kopf zu hämmern. Wie gut, dass es die Wikipedia-Seite über meinen Großvater gibt. Zwischendurch kommt Matthias immer mal wieder vorbei, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Und du sagst, wenn dir das zu privat ist, okay, dann brechen wir da jederzeit ab, sagt er. Und ich denke, klar, mache ich. Aber was bitte soll daran privat sein? Immerhin hat mein Vater Tag aus, Tag ein von dieser Geschichte gesprochen. Er hat sie überall erzählt, ob die Leute das nun hören wollten oder nicht. Für mich ist es völlig normal, dass diese Familiengeschichte in der Öffentlichkeit erzählt wird. Nein, daran ist nun wirklich nichts privat, denke ich, und werde in der Sendung eines Besseren belehrt.
Vielen Dank. Du wirst eines Besseren belehrt. Ich stelle mir das auch total schrecklich vor, muss ich gestehen. Also ich bin ja auch öfter mal live im Radio und ich bin immer froh, wenn ich genau weiß, was ich zu sagen habe. Und nicht spontan auf irgendwelche Fragen antworten muss. Und wenn man dann auch wirklich ja noch es ist halt ja doch persönlich, wie du dann ja auch feststellen wirst.
Yep.
Wenn man dann noch so persönlich und emotional irgendwie davon getroffen wird, also schrecklich, oder?
Das konnte ich gar nicht so bewerten, ehrlich gesagt, in der Situation. Ich habe nur gemerkt, okay, das macht was mit mir. Und ich war völlig verwundert, glaube ich. Also das ist so ein bisschen wie so neben sich stehen und denken so, aha, da tut's also weh. So, und dann beobachtet man das und braucht auch wirklich, um zu begreifen, was das eigentlich ist. Also was passiert denn da? Warum trifft mich das plötzlich so?
Und letztlich ist das aber schon auch der Anstoß so ein bisschen gewesen, dass du dich dann weiter damit beschäftigt hast, oder?
Ja, also das war zumindest der erste Anstoß, aber das ist, wie man so immer, man denkt halt, jemand müsste mal, ja, ich dachte nicht, ich muss mal, sondern jemand müsste mal sich mit der Geschichte meines Großvaters beschäftigen. Und ich habe dann irgendwie so versucht, so Metaebenen zu finden, ne? Also meine Idee war, okay, ich merke gerade, die Geschichte wirkt bis zu mir durch. Und dann habe ich einen Kollegen angesprochen, von dem ich schon wusste, dass er auch Bücher schreibt, und meinte, du Armin, sollen wir nicht zusammen mal so ein Buch schreiben darüber, was die Geschichte mit uns heute noch zu tun hat? So, und Armin hat dann gesagt, ja, mach mal einen Vorschlag, und das so, dann verläuft sich das wieder. Also jemand müsste mal, ist dann immer die erste Reaktion, die man hat.
Und wie ging es dann weiter? Also wie wurde ein aus, wir müssten mal oder man müsste mal, ein ich mach mal?
Nee, ich musste Kontakt zu meinem Vater kriegen, weil sonst hätten wir die Geschichte nicht fortführen können oder ich hätte sie gar nicht erschreiben können, weil ich konnte mich ja wirklich an diese vielen, vielen Geschichten, die er erzählt hat, nicht mehr erinnern. Das ist so...
Da rein, da raus.
Ja, und vor allen Dingen auch dadurch, dass ich natürlich so ein schlechtes Bild von meinem Vater hatte, habe ich so im Prinzip alles abgelehnt, was mit ihm zu tun hatte. Ich habe versucht, wirklich ein ganz anderes Leben zu führen. Also mein Vater ist ja auch Künstler und Musiker gewesen. Und ich habe versucht, all das möglichst nicht zu sein. Ja, ich wollte dann, also ich habe dann eher so die Streber-Ecke eingeschlagen und habe versucht, so Karriere zu machen und solche Sachen. Und musste mir dieses andere Leben wieder so ein bisschen erschließen und genehm machen. Und dann hat tatsächlich nach der WM 2014, da habe ich echt hart geackert und war auch lange unterwegs. Und dann war erst Weltmeisterschaft und CHIO in Aachen, das ist so ein großes Reitsport-Event. Und ich brauchte eine Pause. Und in dieser Pause, in dieser Ruhephase, die ich mir gegönnt habe, hatten wir plötzlich telefonischen Kontakt. Und ich glaube, es hat auch nur geklappt, weil ich dann so entspannt war, dass ich dachte, na gut, ich höre mir mal an, was er zu erzählen hat. Und dann habe ich festgestellt, das war ein echt spannendes Gespräch. Also so streitbar mein Vater ist, ist halt eine total unterhaltsame Persönlichkeit. Und man konnte gut mit ihm reden und ich konnte mit ihm streiten über Politik. Und das war neu, weil das konnte man früher nicht. Früher hatte ich dann irgendwie keine Ahnung und habe auch nichts verstanden und so. Und das war das erste Mal, dass er sich so angehört hat, wie meine Meinung dazu ist. Ob das jetzt Taktik war oder nicht, weiß ich nicht. Aber dann dachte ich, wenn wir auf so einer Ebene sprechen können, dann ist das vielleicht der Zeitpunkt, mit ihm die ersten Interviews zu führen. Genau, und so hat es dann eigentlich angefangen, dass ich dachte, ich frage ihn jetzt mal, solange er noch lebt, ne, dass er seine Geschichten erzählt und dann schreibe ich vielleicht mal irgendwann ein Buch. Das war auch noch der Stand, auf dem ich war dann im August 2014, als wir die ersten Interviews gemacht haben.
Und dann ist aber erstmal eben der Podcast entstanden, ne? Und
ja,
das Problem, naja, ich sage das jetzt mal Problem, ist ja auch so ein bisschen, dass du auch immer nicht wusstest, wie viel von dem, was dein Vater dir erzählt, stimmt jetzt auch genau so. Und wie viel ist ausgeschmückt?
Sind halt Sachen ausgeschmückt, ne? Also mein Vater ist einfach ein großartiger Geschichtenerzähler gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Das war auch immer sehr spannend, wenn er was erzählt hat. Aber dadurch, dass er das so vehement und immer wieder gemacht hat, hörst du halt irgendwann nicht mehr zu. Und du merkst ja auch bestimmte Sachen nicht. Also natürlich gibt es die Geschichten, an die ich mich erinnere, aber die Details dazu, die merkst du dir nicht. Und dann erzählt er auch nicht chronologisch, sondern so, wie ihm das einfällt oder wie er das Gefühl hat, das könnte ich jetzt anbringen, das ist vielleicht provokativ. Er hat gerne auch provokative Geschichten erzählt. Die haben aber keine chronologische Anbindung. Das musst du ja alles einsortieren. Wann war das eigentlich? Wer war das? Ja? Mit wem hat das eigentlich zu tun?
Und dann hattest du auch Quellen, andere Quellen, also so richtig seriöse Quellen, nenne ich jetzt mal. Einmal die sehr authentischen, die ganz nah dran Quellen und dann noch die Briefe von deinem Großvater.
Genau.
Also das ist so nach und nach alles auf dich eingeprasselt quasi, oder?
Ja, das habe ich nach und nach so entdeckt, ne? Also auch so Gestapo-Akten zu lesen, das sind natürlich so semi-seriöse Quellen. Das sind natürlich zeithistorische Dokumente, aber die sind natürlich gefärbt, solche Verhörprotokolle, durch die Sicht der Nazis, also durch die Brille derjenigen, die sie geführt haben. Und dieses Weltbild liest man auch überall daraus. Und das ist so ein Filter, den muss man so mühsam abkratzen. Und da muss man einfach auch so Sachen wissen, welche Codes sie zum Beispiel verwendet haben in diesen Verhörprotokollen. Das ist gar nicht so einfach, die zu lesen. Und dann ist es natürlich auch deswegen nicht einfach, die zu lesen, weil man in den Protokollen eine Person sucht. Ich habe wirklich die Stimme meines Großvaters gesucht und begegnet ist sie mir dann erst in den Briefen, die dann auch noch bei diesen Unterlagen lagen. Und trotzdem auch da, der hat natürlich ein bestimmtes Ziel, wenn er diese Briefe schreibt, der will sich natürlich rauswinden. Ja, also da wird auch nicht die hundertprozentige Wahrheit drinstehen.
Mhm. Daraus dann ein Buch zu machen, ist ja auch ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, oder?
Ja, man muss halt unglaublich viel weglassen, ne? Also eigentlich fast alles. Es ist halt total zusammendampfen. Ich hätte am liebsten natürlich diese Briefe mit abgedruckt, ne? Dass man sich die mal durchlesen kann, dass man so einen Eindruck davon bekommt. Und eigentlich kommt man nur dazu, immer so Auszüge daraus zu schreiben.
Magst du uns noch ein Stück lesen?
Ja, also sehr gerne natürlich, dafür bin ich hier. Und ich würde natürlich jetzt gerne ja, von der Flucht meines Großvaters erzählen, weil das ist ja so eine Zeit, über die wir gar nicht so viel reden, dass Menschen schon 1933, also mit Beginn der Herrschaft der Nationalsozialisten, auch aus Deutschland raus mussten. Das genaue Datum ist nicht ganz klar, aber irgendwann Anfang April 1933 steht die Gestapo nachts unangekündigt vor der Tür, um das Haus meines Großvaters zu durchsuchen. In einem kleinen, abgelegenen Stadtteil in der Nähe von Reit, dem Dahl, wohnt mein Opa Theo mit seiner Frau und meinem damals 2-jährigen Vater in einer selbstgebauten Blockhütte. Direkt daneben wohnt die Familie seiner Frau, bestehend aus den Schwiegereltern sowie Brüdern und Schwestern meiner Oma, nebst EhepartnerInnen, wie das damals halt so üblich ist in einer kleinen Handwerkerfamilie. Einer der Brüder meiner Oma, Onkel Johannes, ist ein stadtbekannter Schläger, der ziemlich viele Flausen im Kopf hat und auf der Suche nach Ärger durch die Altstadtkneipen von Mönchengladbach zieht. Es muss irgendwann gegen Mitternacht sein, als die Gestapo-Beamten begleitet von SA-Schlägern in ihrem Wagen den Hügel hochbrausen. Damit auch ja niemand entkommen kann, umstellen sie das Haus und strahlen es mit Flakscheinwerfern an. Sie pochen an Fensterläden und Türen und verlangen, eingelassen zu werden. Sobald sie sich Zutritt verschafft haben, stürmen sie hoch in das Schlafzimmer meiner Großeltern. An dieser Stelle schmückt mein Vater die Geschichte gerne noch ein bisschen aus. Nachzulesen in seinem selbstverlegten Buch Rotmov. In seiner Version treten die Gestapo-Schergen mit ihren schweren Lederstiefeln gegen das handgezimmerte Ehebett und fluchen dabei unentwegt Dinge wie »Ihr verdammten Kommunistenschweine! Ihr Vaterlandsverräter! Ihr Abschaum Deutschlands! Wir werden euch schon kriegen!« Wäre das meine Geschichte, würde ich wahrscheinlich sagen, wie viel Angst mir das gemacht hat. Was das für eine traumatisierende Erfahrung war, nachts von der Polizei aus dem Bett geholt worden zu sein. Vielleicht würde ich mich empören, aber von solchen Nebensächlichkeiten hat sich mein Vater nie aufhalten lassen. Und deshalb hört sich das alles eher an wie ein schauriges Theaterstück. Eine Abenteuergeschichte. Bisschen gruselig, aber eben auch immer ein bisschen absurd und lustig. In seiner Geschichte gibt es den stiernackigen, leicht debilen Rambo-Nazi, den vogelgesichtigen, stotternden Mitläufer und den Anführer der Truppe mit dem Pepita-Hütchen und Ledermantel, der das R genauso rollt wie der Führer. Während mein Vater sowas erzählt, spielt er all diese Rollen nach. Es ist fesselnd, aber gleichzeitig ist es immer auch ein bisschen schwer zu glauben, dass das Ganze genau so passiert sein soll. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Wahrheit und Dichtung. Auf der Suche nach kommunistischen Flugblättern oder im Nazi-Jargon roten Lügen- und Hetzblättern nehmen die Gestapo-Schergen das komplette Schlafzimmer auseinander. Sie stechen die Kissen auf, werfen die Matratze aus dem Fenster in den Garten, leeren Schubladen auf dem Fußboden aus, reißen Bettwäsche und Kleider aus den Schränken. Aber sie finden weder irgendwelche Schriften noch meinen Opa. Von dem Lärm wird jetzt auch der 2-jährige Dietrich wach, mein Vater. Nichts ahnend, tapst er in die Szenerie und will von seiner Mutter wissen, Mama, was sind das für Onkels? Sind die böse? Während der Rest des Trupps sich auf dem Rückzug befindet, wittert das rollende R seine letzte Chance doch noch herauszukriegen, wo sich Theo Hespers aufhält. Schließlich sagen kleine Kinder immer die Wahrheit. Da hat er allerdings die Rechnung ohne meinen Vater gemacht und Onkel Johannes. Der soll nämlich dem kleinen Dietrich allerhand Unsinn beigebracht haben. Unter anderem auch eine passende Antwort auf die Frage, wo denn der Papa ist. Und genau diese Frage stellt jetzt das rollende R. In der Version meines Vaters sagt er, na, mein süßer kleiner blonder Lockenschopf, wo ist denn dein Vater? In Spanien, antwortet Klein Dietrich prompt. Was tut er denn dort, mein liebes Kerlchen? Isst Äpfel, Nüsse, Kastanien, sagt Klein Dietrich triumphierend, weil das die Antwort ist, die sein Onkel Johannes ihm eingebläut hat. Als der komplette Trupp abgezogen ist, drehen sich langsam alle zueinander um und lachen. Vor Erleichterung aber auch, weil ein kleiner, zweijähriger Junge einen Gestapo-Mann in die Flucht geschlagen hat. Die Geschichte klingt unglaubwürdig, ja, finde ich auch. Aber, das werde ich später lernen, ich habe meinem Vater so einige Geschichten nicht geglaubt, bei denen sich hinterher herausgestellt hat, dass da mehr als ein Körnchen Wahrheit dran ist. Ob es sich wirklich, wirklich so zugetragen hat, werden wir nie erfahren. Meine Oma können wir nicht mehr fragen, weil die Anfang der 90er gestorben ist. Auch mein Vater hätte keinen Grund gesehen, an der Geschichte zu zweifeln. Immerhin hat er darin einen großen Auftritt und schon als Zweijähriger einen Nazi in die Flucht geschlagen. Und mein Großvater? Mal davon abgesehen, dass er 1943 von den Nazis umgebracht wird, ist der gar nicht dabei, als die Gestapo sein Haus auf links zieht. Der hat nämlich Glück im Unglück. Warum auch immer er an diesem Abend noch nicht zu Hause ist, es ist seine Rettung.
Das sind Geschichten, die sind teilweise, wirklich finde ich, sehr, sehr komisch und teilweise sehr, sehr tragisch. Also es ist so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle beim Lesen. Ging dir das beim Schreiben auch so, dass du da auch so ein Wechselbad durchlebt hast?
Es ist ja, ja, ich bin ja Fan des Absurden so ein bisschen, ne? Und das ist natürlich so eine Absurdität, die sich da auftut, die einem ja auch sonst im Leben begegnet. Also, und ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass mein Vater die Geschichte nur so verarbeiten konnte. Also wenn er sich da hingestellt hätte und die ganze Zeit nur beklagt hätte, was für eine traurige Zeit das gewesen wäre, hätte man ihn vielleicht bemitleidet, aber das macht dich ja immer zu einer schwachen Person. Also du hast ja nie irgendwie eine aktive Rolle dann. Und ich glaube, durch dieses Drehen und Umkehren der Geschichte und diese Selbstermächtigung, die da auch drin steckt, kommen eben diese absurden Szenen zustande. Und nur dann kann man auch darüber lachen. Und ich glaube, dass gerade für meinen Vater und seine Familie es total wichtig war, über diese Bedrohung auch lachen zu können. Also in seinen Geschichten sind die Nazis immer die Lächerlichen. Das sind immer die, die irgendwie keinen Grips haben, die sich selbst zu ernst und zu wichtig nehmen. Und eigentlich ist es ja komisch, ne? Weil das ist ja auch, sind ja auch die Menschen, vor denen man am meisten Angst hat. Aber so war mein Vater irgendwie nie drauf. Also der hat immer gesagt, das sind so lächerliche Typen alles. Er kann gar nicht verstehen, dass man vor denen Angst hat im Prinzip, weil die sich ja in einer Tour, ja, das ist irgendwie eine absurde Spezies. Also er lacht auch vor allen Dingen darüber, dass die alle so uniformiert durch die Gegend laufen und so. Das findet er bis heute, ja, absurd.
Ich kann mir vorstellen, es ist ja für viele Menschen auch einfach eine Überwindung nachzufragen, ne? Also gerade wenn man auch nicht genau weiß, was passiert ist oder wie traumatisierend es auch gewesen ist, halt für die Leute, mit denen man dann darüber spricht, das anzusprechen. Und also überhaupt, gerade wenn es eben nicht so viel Thema ist in Form von eben Geschichten, die immer wieder erzählt werden, ja, ist auch eine Hemmschwelle, glaube ich, eine ganz große, ne?
Ja, also die Hemmschwelle ist auch da, zum Beispiel bestimmte Fragen zu stellen. Es gibt eine Szene, die beschreibe ich auch in dem Buch, da hat ein Freund von mir, der bei der Aktuellen Stunde beim WDR arbeitet, meinen Vater interviewt. Und der hat natürlich eine andere Perspektive und hat auch nochmal andere Fragen gestellt. Und eine dieser Fragen hat meinen Vater zum Weinen gebracht. Und ich hätte diese Frage so nie gestellt, weil ich natürlich meinen Vater nicht zum Weinen bringen möchte. Also so tief geht man dann gar nicht. Und dann braucht es vielleicht auch den Blick von außen, um solche Fragen zu stellen. Und auch das zu erleben, ne, dass mein Vater plötzlich nicht irgendwie so hi, hi, ha, ha, ha und die Nazis alle doof und so, also so darüber erzählt, sondern seinen Schmerz in der Geschichte so zeigt, dass er anfängt zu weinen. Also da sitzt wirklich ein 83-jähriger Mann neben dir und weint. Und ich habe meinen Vater das erste Mal weinen sehen. Das hat mich völlig überfordert. Also ich konnte gar nichts mit der Situation so richtig anfangen, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Also wir waren uns auch noch nicht so nah zu dem Zeitpunkt. Und das war wirklich eine Überforderung, damit konfrontiert zu sein. Und das andere ist einfach leichter zu verdauen.
Und trotzdem birgt es ja aber auch eben ganz viel, wenn man doch darüber spricht und es irgendwie zulässt. Also du bist ja dann auch noch mal ganz viel auf deinen Vater zugegangen, wo eigentlich schon die Tür zu war. Und das hat sich gelohnt, würde ich sagen, oder?
Ja. Es hat sich definitiv gelohnt. Also ich bin froh, dass wir die Zeit noch hatten, die wir da gemeinsam irgendwie drüber sprechen konnten. Aber es musste dem halt was vorausgehen. Ne? Also mein Vater hat ja so einen Zusammenbruch gehabt, von dem ich auch schreibe. Und ohne diesen Zusammenbruch hätten wir diesen Schritt nicht gehen können. Also es brauchte wirklich diesen späten Ausbruch des Traumas. Wahrscheinlich ist es sowas wie eine spät aufgebrochene posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin keine Psychologin, aber die hat es gebraucht, um Nähe schaffen zu können. Da musste einfach diese Mauer auch abgebaut werden, die da zwischen uns war.
Jetzt ist es ja so, Nationalsozialismus ist das Thema, ich glaube Pflichtthema in sämtlichen Schulklassen in Deutschland. Gefühlt habe ich im Geschichtsunterricht, ging es ständig darum. Es ist aber trotzdem ganz, ganz wenig hängen geblieben. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, also gerade so unsere Generation, deren Eltern größtenteils nicht mehr Zeitzeugen gewesen sind, dann ist das einfach wahnsinnig weit weg und sehr abstrakt. Also man guckt dann im Schulunterricht, guckt man irgendwelche Filme und sieht da irgendwelche Leute in Schwarz-Weiß rumlaufen und denkst so, ah ja, ja, ja. Und es hat aber halt irgendwie so wenig mit einem zu tun. Ne? Mhm. Wenn man dein Buch liest, dann bekommt das alles irgendwie so ein Gesicht. Also ich glaube, diese individuellen Geschichten sind ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, um das erfahrbar zu machen für Menschen und damit sie da irgendwie mit angesprochen werden. Oder wie ging dir das? Du warst ja jetzt auch nicht so, das generell Geschichtsunterricht in der Schule war jetzt auch nicht dein Lieblingsfach, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und das ist ganz komisch. Also ich habe mich als Kind total interessiert für die alten Griechen und die alten Römer und so griechische Mythen und Sagen und so. Das lag aber an meinem Vater, weil er eben diese Geschichten sehr viel erzählt hat. Und in der Schule ist mir Geschichte völlig fremd geworden. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass es für mich natürlich keine Identifikationsfiguren gab und für viele andere auch nicht. Ne? Also wir hören halt häufig von Politikern oder von Militär und so und da können wir nichts mit anfangen. Wir hören sehr wenig von den in Anführungsstrichen normalen Leuten, von den Menschen, mit denen wir uns eigentlich identifizieren könnten. Und dann ist man natürlich nochmal in der speziellen Situation, dass man als Frau keine Identifikationsmöglichkeit hat, weil weder über Täterinnen gesprochen wird, noch über Politikerinnen, noch über Widerstandskämpferinnen. Also diese Welt der Geschichte, so wie ich sie erlebt habe zu meiner Schulzeit, ist halt eine Welt von uniformierten Männern gewesen. Und mit der hatte ich einfach nichts zu tun, logischerweise. Ne? Wie gesagt, die 80er und dann noch schlimmer die 90er. Weiß ich nicht, ob sich die Menschen da gerne dran erinnern. Musikalisch ein Desaster und klamottentechnisch auch.
Aha, I'm a Barbie Girl, hallo?
Ja, fantastisch. Aber ne, da merkt man halt schon den Unterschied. Klar, ne, wenn du da irgendwie bauchfrei auf irgendwelchen Boxen tanzt zu wummernden Bässen, dann kannst du irgendwie mit so einem Marsch nichts anfangen von uniformierten Männern. Das kommt dir völlig abstrus vor. Also wie will man sich damit verbinden? Und dann festzustellen, dass Geschichte zum einen wirklich spannend ist und dass das was mit uns zu tun hat heute. Und das ist wirklich bei mir der Knackpunkt gewesen, zu sagen, ach, da kommt das her, das macht das mit mir, das hat das mit mir heute zu tun, da kommen wir her als Menschen oder als Gesellschaft. Ja? Das festzustellen hat dann nochmal mein Interesse ganz anders getriggert und das sorgt auch dafür, dass ich mich da nachhaltig reinfuchse. Ja, und es wird vor allen Dingen immer sehr viel vom Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und der hat am 1. September 1939, haben die Nazis den begonnen. Aber die Zeit davor, die 6 Jahre davor, die werden halt wirklich kaum thematisiert und natürlich dann auch nicht im Widerstand thematisiert, den es aber gab und der auch extrem brutal verfolgt worden ist. Also gerade die politische Opposition, sei es jetzt durch Sozialdemokraten oder eben durch die Kommunistische Partei, wurde hart niedergeschlagen. Also das war wirklich extrem gewaltvoll in den ersten 2, 3 Jahren gegen jede politische Opposition. Danach natürlich auch, aber da hatte man schon mal die erste Reihe sozusagen entweder in ja, Arbeitslager, Zuchthäuser gesteckt oder eben auch ermordet.
Legst deine Hand schon aufs Buch.
Ja, ich dachte, das ist jetzt die Aufforderung, da mal einen Einblick zu verschaffen.
Ja.
1934-35. Die Widerstandsgruppe fliegt auf. In dem kleinen Häuschen in Mellig bei Romont ist es alles andere als still. Mein Großvater ist zwar im Exil, aber nicht vergessen. Im Gegenteil. Wer aus Mönchengladbach und Umgebung kommt und keinen Bock auf Nationalsozialisten hat, fährt zu Theo Hespers nach Mellig. Jenseits der deutschen Grenze kann die Gestapo nicht viel ausrichten. Und es ist nicht verboten, nach Holland zu fahren. Es gibt sogar einen recht regen Grenzverkehr und gute wirtschaftliche Beziehungen. Natürlich beobachtet die Gestapo das Treiben, aber eine Handhabe hat sie vorerst nicht. Die meisten Informationen über das, was bei meinem Großvater damals vor sich geht, habe ich aus einem Bericht von Hans von Dahlen. Auch er stammt aus Mönchengladbach und ist als junger Mann politisch aktiv. Er spricht Niederländisch und hat bereits gute Kontakte in die Region um Roermond. Unter anderem zu der Friedensgesellschaft, die auch Theo im Exil unterstützt. Zusammen mit der Friedensgesellschaft erarbeitet Hans von Dahlen einen Plan, wie politische Flüchtlinge in den Niederlanden in Sicherheit gebracht werden können. Bei einem Ausflug über die Grenze bekommt Hans von Dahlen die Adresse meines Großvaters in Mellig. Er schreibt: Ich fuhr also einige Kilometer weiter nach Holland hinein zu der mir mitgegebenen Anschrift und kam an ein kleines Häuschen ganz am Rande von Roermond. Dort wohnte Theo Hespers, dessen Namen ich bereits mehrfach gehört hatte. Auch er hatte von mir gehört, wir konnten uns also absolut frei unterhalten. Von diesem Zeitpunkt an trat Theo Hespers in unserem Kreis auf. Er wohnte für uns sehr günstig, was sich im Laufe der Zeit für unsere Arbeit sehr vorteilhaft auswirken sollte. Diese Aussage macht mich übrigens ein wenig stutzig, denn das klingt nicht so, als wäre mein Großvater zufällig in Mellig untergebracht worden. Im Gegenteil. Es klingt nach einem Plan. Es klingt danach, dass mein Großvater von Anfang an vorhat, auch im Exil weiter gegen die Nazis zu kämpfen. Und klar, warum sollte er auch von heute auf morgen damit aufhören? Er hat ja aus Überzeugung gehandelt. Aber als Flüchtling hat er eine deutlich eingeschränkte Bewegungsfreiheit, muss irgendwie nebenbei sein Leben organisieren und hat obendrein eine Familie zu versorgen. Selbst wenn, wovon ich ausgehe, er sich weder großartig um den Haushalt noch um die Erziehung seines Sohnes kümmert. In meiner Vorstellung sind das nicht die günstigsten Voraussetzungen, um nebenbei auch noch politisch aktiv zu sein. Auf der anderen Seite geht es um Leben und Tod. Nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz real. Denn auch in Roermond bekommt mein Großvater natürlich mit, wen seiner Freunde die Gestapo verhaftet hat, wer verurteilt wird, wie die Behandlung in den Gefängnissen ist, dass gefoltert wird und dass manche seiner Freunde und Bekannten die Verhöre nicht überleben. Ich habe mich oft gefragt, ob mein Großvater überlebt hätte, wenn er in Mönchengladbach geblieben wäre. So wie eben jener Hans von Dahlen. Der wird übrigens nur mit sehr viel Glück überleben. Gleich mehrfach landet er im Gefängnis und schlussendlich im KZ Buchenwald. Er gehört zu den wenigen, die einen der Todesmärsche aus Buchenwald überleben. Es gab definitiv mehr Chancen zu sterben, als lebend aus der Sache rauszukommen. Wem es also gelingt zu fliehen, der hat wenigstens die Chance zu kämpfen. Mein Großvater hat sich für die Flucht entschieden und fürs Kämpfen. Er will nicht einfach nur seinen Arsch in Sicherheit bringen und mit seiner Familie irgendwo Unterschlupf finden, bis das alles vorbei ist. Er will Veränderung. Er will zurück in seine Heimat und dort ein politisches System aufbauen, in dem Menschen friedlich und frei miteinander leben können. Mein Großvater ist ohne Frage ein Idealist und bereit, alles dafür zu geben, um seine Ideale zu verwirklichen. Und Hans von Dahlen ist einer der Männer, die bereit sind, ihn dabei zu unterstützen. Und das, obwohl beide das Risiko kennen.
Hast du Ehrfurcht vor deinem Großvater, wenn du an diese Dinge denkst, die er da gemacht hat?
Ja, das zum einen und zum anderen auch eine unglaubliche Demut. Also, weil ich frage mich, beziehungsweise ich glaube, ich kann die Frage auch beantworten, ich mache das nicht. Also wir hätten genügend Gründe irgendwie für etwas zu kämpfen, was uns wichtig ist und alles dafür in die Waagschale zu legen. Und die meisten Menschen machen das einfach nicht. Es gibt Menschen, die das tun, die bewundere ich sehr. Also jemanden zum Beispiel wie den grünen Politiker Erik Marquardt, der ja wirklich in Lesbos ist, der sich mit allem, was er macht, eigentlich einsetzt für die Belange der Menschen, die heute fliehen müssen. Das wäre so für mich der Maßstab. Ja, das sind so die Leute, wo ich denke, ja, das sind genau Menschen wie mein Großvater, die wirklich alles daran setzen, anderen Menschen zu helfen und irgendwie ja, auf ihre Art auch Widerstand zu leisten. Und ich bin das nicht. Ich sitze halt am Schreibtisch und schreibe Bücher oder Artikel oder Berichte über Dinge. Aber das ist natürlich eine bequeme Position.
Aber es ist auch eine Form von Einsatz irgendwo. Es ist eine andere Form.
Ja, aber es ist nicht dieses Alles oder Nichts. Ja. Also ich gebe ja jetzt nicht alles auf. Ne? Also ich mache das nicht in wirtschaftlich oder trotz wirtschaftlicher Zwänge. Ich sitze jetzt nicht zu Hause, mache nichts anderes als das und lebe sonst zum Beispiel von staatlicher Unterstützung oder so. Das könnte ich ja auch entscheiden.
Aber war das nicht schon auch der Zeit geschuldet, sage ich mal, dass man sich auch entscheiden musste? Entweder ich stehe für meine Werte ein komplett mit allen Gefahren, die dazugehören, oder ich laufe halt mit oder unterstütze das System.
Ja, erstaunlicherweise haben das ja zu dem Zeitpunkt noch viele Menschen ganz anders gesehen. Ne? Also viele Menschen haben das ja auch unterstützt und auch aus Überzeugung unterstützt. Und dass man da sozusagen schon so in Gefahr stand, wenn man eben nur Sozialdemokrat war oder ne, Kommunist, das haben einfach, glaube ich, viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm. Auch ich habe mich ja gefragt, musste der unbedingt fliehen? Also musste der unbedingt meine Oma und seinen Sohn mitnehmen? Weil ich auch lange damit gehadert habe, dass ich so einen komischen Vater hatte. Das macht einen so fremd zu anderen Leuten. Ne? Auch den Namen, wenn ich so sage Anachronistin, ich bin natürlich mit Werten aufgewachsen und mit Geschichten, die völlig aus der Zeit gefallen sind, weil mein Vater halt schon so alt war und ich so alte Geschichten dabei hatte, die andere von ihren Großeltern kannten. Das war aber ja nur mein Vater. Und dann war das auch noch so ein komischer Typ, ja, der ständig überall mit seiner Gitarre rumgelaufen ist und ob da eine Bühne war oder nicht, seine Lieder gespielt hat und sich ins Gespräch gebracht hat und so. Und ich stand halt daneben und wollte eigentlich immer nur im Boden versinken. Mir war das alles unglaublich peinlich. Ja, und wenn man dann pubertiert, wird es noch peinlicher. So, ja. Also ich hatte das Gefühl, er hat mich fremd gemacht. Und das lag daran, dass wir so eine komische Geschichte haben. Und ich habe mich dann gefragt, musste das eigentlich sein, dass wir so eine Geschichte haben? Für mich war es wichtig zu wissen, dass es wirklich eine große Gefahr damals schon gab und dass es auch wirklich bedeutet hat, wenn mein Großvater geblieben wäre, die hätten ihn in einem Verhör totschlagen können. Und als ich eben den Satz gelesen habe, er wollte nicht nur seinen Arsch retten. Ne? Es ist überhaupt nichts Verwerfliches daran, nur zu fliehen, weil man überleben möchte. Das ist gar nicht so gemeint, sondern das ist eher so die Erinnerung, dass mein Großvater tatsächlich bedroht war und darüber hinaus dann tatsächlich auch noch gekämpft hat. Also, dass es einfach noch höher anzusiedeln ist, als ich das damals für möglich gehalten habe. So, und dass es keinen Grund gibt, damit zu hadern, sondern dass du, wie du es am Anfang gesagt hast, zum einen ehrfürchtig sein sollte und aber auch demütig, dass es eben Vorfahren gab, die in dieser Konsequenz gelebt haben. Das ist schon sehr krass.
Weil wir haben vorhin schon kurz über diese individuellen Geschichten gesprochen und dass die einfach vieles besonders, ja, man merkt es ja auch, wenn du diese Geschichten liest, also das berührt einen, man hat einfach sofort Bilder im Kopf, es ist einfach, ja, sehr viel persönlicher, als wenn man eben irgendeinen Sachkunde-Film sieht. Es gibt ja auch einen Account bei Instagram, relativ neu, Ich bin Sophie Scholl, heißt er. Da geht es ja auch darum, eigentlich eine individuelle Geschichte ins Licht zu rücken und vor allem auch so ein bisschen in die Gegenwart zu transportieren. Also der Hintergedanke ist ja, was würde, wenn Sophie Scholl damals Instagram gehabt hätte, was hätte sie da gepostet wohl? Du verfolgst das auch, ich glaube ziemlich seit Beginn dieses Accounts, ne, verfolgst du das Projekt. Das ist ja eigentlich genau das, also individuelle Schicksale darstellen und erfahrbar, nahbar machen, oder?
Ja, also grundsätzlich finde ich das erstmal eine gute Idee, das so zu machen. Ich finde es auch grundsätzlich gut, so eine Plattform zu nutzen, um ein Publikum zu erreichen, das vielleicht nicht in Museen geht, das sich im Zweifel auch nicht so ein dickes Buch zu Hause durchliest. Das ist ja dann für so junge Menschen doch eher Special Interest, wenn die sich damit beschäftigen. Und ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich habe die Bücher auch nicht gelesen, ja. Und das Buch, das ich damals gelesen habe, Die Kinder von Schevenborn, hat mich so nachhaltig verstört, dass ich dann auch ganz lange gar nicht mehr sowas gelesen habe. Ich finde, das war gar keine Jugendliteratur. Das war einfach schwer traumatisierend auf eine bestimmte Art und Weise, das, was es trotzdem zu einem guten Buch macht. Aber ich hätte Begleitung gebraucht, um es zu verarbeiten. Und ich glaube, dass Instagram das schon nahbar machen kann. Was mich so ein bisschen stört, ist zum einen, Sophie Scholl hätte kein Instagram gehabt. Ja, das, was sie da postet, wenn das in einer Zeit des NS gewesen wäre, dann wäre sie nicht annähernd so weit gekommen wie jetzt, dann wäre sie längst verhaftet. Es macht deswegen ein komisches Gefühl, weil es eben Menschen gibt, reale Menschen, die auf Instagram auf die Situation in ihren Ländern aufmerksam machen wollen, die deswegen bedroht sind in ihrem Leben. Ja, also die deswegen verhaftet werden, verschwinden. Es gibt Blogger, die werden ermordet. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt dann so daneben setzen kann. Also ich habe da so ein ungutes Gefühl bei, so zu tun, als hätte es damals Instagram geben können, weil das ist ja genau das, was es nicht gab. Ne? Also es gab Propaganda und die war auch staatlich gesteuert und es gab eben nichts daneben. Es gab sowas nicht wie Instagram. Und dann wird damit ja geworben, dass es eine radikal subjektive Perspektive ist. Und die ist da, finde ich, total schwierig, weil Sophie Scholl ist eigentlich in einer unglaublich privilegierten Situation als bürgerliche junge Frau, was natürlich ihren Widerstand sehr wertvoll macht. Ne? Also es ist schon sehr krass, dass sie sich daraus gelöst hat. Es zeigt nur insofern ein verzerrtes Bild, weil es eben Widerstand erst ab 1942 im Prinzip erzählt. Also ne, Widerstand sozusagen ab der Zeit, wo Deutschland die Welt mit Krieg überzieht. Und wenn man die Geschichte von meinem Großvater dann dagegen hält, der ja schon von Anfang an und auch schon davor, muss man sagen, ne, also mit Erscheinen der NSDAP hat er schon davor gewarnt, was das eigentlich macht. Und die NSDAP hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie zum Beispiel Juden als Feindbild haben. Ja, das war schon von vornherein klar. Also es gab genug, was man hätte gegen eine NSDAP haben können. So, und wenn wir dann aber erst anfangen, Widerstand zu erzählen ab eben 1942 oder mit Stauffenberg dann eben noch später, dann erzählen wir eigentlich nur einen Widerstand, der sich speist aus der Ablehnung des Krieges. Was ja grundsätzlich gut ist, ja, dass Krieg abgelehnt wird und so würden wir heute sagen. Aber es erzählt uns eben ganz viel Widerstandsgeschichte nicht. Ne? Es erzählt uns eigentlich nicht, dass man schon weit vorher was dagegen hätte haben können. Wo setzen wir denn an? Fangen wir wirklich erst an, wenn unsere eigenen Leute sozusagen von Tod bedroht sind? Weil man muss ja auch überlegen, das sind ja schon, also man muss ja gar nicht mit der industriellen Ermordung der Juden anfangen, um zu sagen, naja, da hätten die aber was sagen können, sonst hätte schon einfach weit vorher passieren können, bei allem, was vorher war. Und deswegen finde ich das so schwierig, das so als Paradebeispiel in die Welt zu heben. Da kann aber Sophie Scholl natürlich nichts für und auch die Macherinnen und Macher nicht. Aber es wird halt wenig drumherum erzählt und das halte ich für problematisch und auch verzerrend.
Mhm. Aber könnte es nicht ein Beispiel von vielen sein? Also könnte es nicht daneben auch andere Accounts geben, die sich anderen Personen des Widerstands widmen zum Beispiel? Oder?
Ja, welche hättest du denn da?
Ich bin Theo Hespers, hätte ich am Angebot. Oder ich bin Edelweiß-Pirat.
Ja,
also, ja, nee, also es ist, ja, es ist, aber ich meine, es ist ein grundsätzliches Problem eigentlich, dass man eigentlich nur Sophie Scholl kennt.
Ja, beziehungsweise man kennt schon auch andere, aber die sind nicht im kollektiven Gedächtnis verankert sozusagen. Ne? Also ich werde dann auch immer wieder dafür kritisiert, dass ich selber nur Sophie Scholl und Stauffenberg nenne und nicht zum Beispiel Georg Elser, ne? Der erst in den 90er Jahren die Anerkennung bekommen hat, die ihm eigentlich lange zugestanden hätte. Aber selbst bei Georg Elser, der ja das Attentat auf den Bräukeller 39 gemacht hat, selbst das ist ja schon recht spät, ne, verglichen mit dem, was eben vorher war. Es gibt sehr viele WiderstandskämpferInnen, auch mit jüdischen Wurzeln zum Beispiel, oder Jüdinnen und Juden, die sich gegen die Nazis engagiert haben. Da gibt es eine junge Frau, Hilda Monte, geboren als Hilde Meisel, die zum Beispiel nach Großbritannien emigriert ist und in britischen Zeitschriften darüber geschrieben hat, wie man zum Beispiel das Hitler-Regime behandeln und angehen müsste, also die auch Außenpolitik gemacht haben. Die ist auch ermordet worden bei einem illegalen totalen Grenzübergang von den Nazis. Das sind alles Geschichten, die kennen wir nicht. Wir kennen nicht die Geschichte von Anna Bayer, die in Frankfurt zur Tarnung ein vegetarisches Restaurant hatte in den 30ern und die einen Koffer hatte mit so Gummibuchstaben drunter. Und die sind eine Straße lang gegangen, haben sich als Liebespärchen getarnt und dann beim Knutschen den Koffer immer hingestellt. Und unter dem Koffer waren diese Buchstaben. Und wenn man den hochgenommen hat, hat man erstmal nichts gesehen. Aber da war eine Substanz unter diesen Buchstaben. Und mit dem Sonnenlicht hat diese Substanz sich entwickelt. Und plötzlich stand auf dem Gehweg in so unregelmäßigen Abständen Nieder mit Hitler. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Wir kennen sie aber nicht. Und dann gehört Anna Bayer auch noch zu den Mitbegründerinnen der SPD in Frankfurt. Also das ist schon eine Frau, die man kennen könnte. Und eine Geschichte, die ich finde, ja auch ziemlich spannend klingt. Ne? Da könnte ich mir jetzt guten Film drüber vorstellen. Aber das sind Menschen, die wir eben nicht kennen.
Was glaubst du, warum ist es so? Oder was könnte man auch tun, um das zu verändern?
Ich glaube, das ist so, weil man sich dann nochmal Fragen stellen müsste. Also wenn wir anfangen zu erzählen, dass es eben Menschen gab wie mein Großvater und das waren gar nicht, also es war jetzt nicht die Mehrheit, aber es gab ja Menschen, die gesagt haben und sehr früh schon auch aufgezeigt haben, wohin das führen kann, auch außenpolitisch, ne, die gesagt haben, da wird ein Krieg vorbereitet. Das heißt, wir hätten es wissen können. Und das Märchen ist ja, das erzählt wird, wir haben das ja alles nicht gewusst und es stimmt einfach nicht. Und damit müsste man sich dann auseinandersetzen. Ne? Wer konnte was wissen und warum haben die, die es wussten, nicht gehandelt? Und das gilt auch für die Nachbarländer. Ne? Also warum haben die eigentlich erstmal alle mitgespielt? Warum dachten die, wenn wir Hitler die, keine Ahnung, Böhmen und Mähren überlassen, dann gibt er Ruhe und hat nicht noch größenwahnsinnigere Expansionspläne, obwohl er das ja sehr genau beschreibt in einem Buch, das sich Mein Kampf nennt. Da hat er ja nicht mit hinterm Berg gehalten, was er vorhat. Man hat nur gedacht, das ist so größenwahnsinnig, das ist nicht umsetzbar.
Aber jetzt könnte man ja denken, naja, jetzt zum Beispiel nach Afghanistan zu gucken und sich zu fragen, warum hat man das nicht irgendwie mal früher in Angriff genommen, ist schmerzhaft, aber jetzt irgendwie Nationalsozialismus zu gucken, dürfte doch eigentlich langsam nicht mehr so schmerzhaft sein, oder? Dass es nicht gibt, da hinzugucken und das nochmal sich diese Fragen zu stellen.
Ich fand gerade die Situation in Afghanistan retraumatisierend auf eine gewisse Art und Weise. Also gerade was die Ortskräfte angeht, das ist ja dann auch Teil meines Buches, dass mein Großvater für die Briten zum Beispiel arbeitet, versucht zu fliehen, als die Nazis in die Niederlande einmarschieren und dann nicht rauskommt. Also er hat sogar ein Angebot, in Großbritannien zu arbeiten, erreicht das Schiff aber nicht rechtzeitig und kommt halt nicht raus. Und das ist so eine Situation, das hat mich wirklich so stark an das erinnert, was in Afghanistan passiert ist. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum schon wieder? Und das fragen sich aber auch Menschen, das fragen sich Bosniakinnen und Bosniaken, ne, warum das passiert ist, warum sie eigentlich niemand gerettet hat, warum die Väter und Söhne, die da ermordet worden sind im Völkermord von Srebrenica, warum das niemanden interessiert hat. Das war in den 90ern, das ist halt noch gar nicht so lange her. Das sind Sachen, die scheinen sich zu wiederholen. Man muss sich schon fragen, warum ist das eigentlich so?
Hm. Vielen, vielen Dank. Leider sind wir am Ende dieser wunderschönen Veranstaltung. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen. Es ist ein wunderbares Buch mit so vielen wunderbaren Geschichten drin. Ja, danke, dass ihr alle da wart, dass ihr den Abend mit uns verbracht habt. Ich habe es sehr, sehr genossen mit euch und mit dir vor allem, Nora. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch allen und danke, dass ihr da wart.
Danke, dass ihr da wart.
Das war Out Loud mit Nora Hespers. Weitere Infos zu den vergangenen und kommenden Veranstaltungen gibt es online unter www.outloud-bremen.de.